Schorsch, nach der nicht wirklich freundlichen Behandlung deiner Genossin Christel Wegner seitens der Linksfraktion im Niedersächsischen Landtag hast du in einem Artikel der Jungen Welt vom 14. März deren Fraktionsvorsitzenden in einem zugestimmt, nämlich darin, dass die politischen Räume, die man beanspruche, dass man die auch ausfüllen können müsse, und hast gesagt, das ginge für die DKP auf Bundes- und Länderebene zurzeit wohl nicht. Zu den Europawahlen tritt die Deutsche Kommunistische Partei jetzt an. Diese Räume kann sie also ausfüllen?
Ach, sonst soll nicht dauernd von Strategie reden, wo es manchmal um die blanke Not geht. Also die DKP tut gut daran, sich die Vorteile zu sichern, die der Parteistatus gibt nach Artikel 21 Grundgesetz und auch nach Parteienfinanzierungsgesetz. Also eine Partei kann weniger leicht verboten werden als ein Verein. Und Kommunisten haben in Deutschland ja eine gewisse Erfahrung mit verboten werden. Und zweitens, eine Partei hat andere Finanzierungsmöglichkeiten als ein normaler Verein. Zum Beispiel meine 60 Euro Mitgliedsbeitrag, die ich im Monat für die DKP zahle, bekomme ich zu erheblichen Teilen über die Steuer wieder. Und die DKP bekommt auch, weil sie von Filbert Mitgliedsbeiträge bekommt, aus der Staatskasse auch ein bisschen Geld. Das Privileg haben nur Parteien, und das lohnt schon, für die Europawahl anzutreten. Dazu kommt natürlich, dass man auch öffentlich-rechtliche Möglichkeiten hat, zu Gehör zu kommen. Also die DKP hat mehrere Fernseh- und Rundfunkspots zur Europawahl, die übrigens sehr gut sind. Ich habe jetzt gemerkt, Menschen, die mit der DKP gar nichts am Hut haben, die eigentlich gar nicht recht wussten, dass die DKP gibt, die aber Rundfunk hören, die fanden ganz erstaunt, manchmal ganz vernünftige Sachen im Radio zu hören, und die kamen aus dem Werbespot der DKP. Das sind Miniräume, das ist keine Strategie, aber ich glaube, es ist eine ganz vernünftige Taktik.
Zur DKP kommen wir gleich noch, um ein bisschen näher darauf einzugehen, für die Leute, die sie noch nicht kennen. Aber nochmal zu einem Satz in diesem erwähnten Aufsatz, also vom 14. März letzten Jahres. Darin schriebst du bezüglich der kommunalen Ebene, ich zitiere das jetzt mal, DKP-Mitglieder haben dort, also gemeint sind die kommunalen Listen, DKP-Mitglieder haben dort auf Listen der Linkspartei Mandate. Sie werden nach wie vor ihre Arbeit in der Zeit tun, für die sie gewählt wurden. Danach sollten sie meiner Meinung nach wieder selbstständig für ihre eigene Partei kandidieren. Heißt das, dass du der Meinung bist, dass zu den nächsten hessischen Kommunalwahlen die Deutsche Kommunistische Partei alleine kandidieren soll, und gibt es dafür schon einen entsprechenden Beschluss?
Also als ich das geschrieben habe, habe ich eine ganz wichtige Tatsache nicht beachtet, auf die ich sonst großen Wert lege, dass nämlich Kommunalwahlen Kommunalwahlen sind und dass Kommunalwahlen nach den lokalen Bedingungen sich zu richten haben. Ich habe, nachdem ich das geschrieben habe, mit anderen Genossinnen und Genossen von der DKP gesprochen, bundesweit, und die haben das höchst unterschiedlich gesehen. Einige sagten, ja, also wir haben hier eine überparteiliche Liste und da werden die Kommunisten nicht diskriminiert. Andere sagten, ja, also zum Beispiel in Rheinheim und in Hessen oder in Bottrop, nein, wir kandidieren selbstständig, weil die lokalen Bedingungen das hergeben. Da war ich ein bisschen voreilig gewesen, weil ich für Leute Vorschriften gemacht habe oder Vorschläge, deren konkrete Bedingungen ich gar nicht kenne. Die Kommunisten haben die Interessen ihrer Partei und der kleinen Leute zu vertreten. In welcher Form sie das machen kommunal, ob selbstständig oder in Bündnissen, da darf auch gern mal eine sozialdemokratische Partei wie die Linke mitmachen. Das sollte man den lokalen Bedingungen überlassen. Ich bekämpfe ständig die Neigung anderer Leute, sich strategisch aufzuspielen. Hier habe ich mich offensichtlich auch ein bisschen strategisch aufgespielt.
Und wie siehst du das für Marburg?
Auch für Marburg. Marburg sind die Dinge, glaube ich, ganz einfach. Wir haben eine Stadtverordnetenfraktion von 5 Mitgliedern. Die Mehrheit der Mitglieder, die heißt Marburger Linke, nicht die Linke, sondern Marburger Linke. Und die Mehrheit der Mitglieder dieser Fraktion gehören ohnehin der Partei Die Linke nicht an. Völlig unproblematisch.
Gut, sprechen wir zunächst einmal über die Deutsche Kommunistische Partei, die Vorgängerorganisation. Du erwähntest das ja eben schon mit den Erfahrungen mit Verboten. Die Vorgängerorganisation der DKP hieß KPD. Die ging in der sowjetisch besetzten Zone, die spätere DDR, in die SED auf. In Westdeutschland wurde sie verboten, die KPD, und zwar Mitte der 50er Jahre. Wir sehen daraus, was immer die DDR war. Die BRD war ein Rechtsstaat. Viele Genossen und Genossinnen gingen in die Zuchthäuser, oft verurteilt von Richtern, die auch schon im Nazireich richteten. Wählermäßig war ja die KPD zu dieser Zeitpunkt eigentlich schon Rolltreppe abwärts. Warum wurde die KPD trotzdem verboten?
Das hat sich das Bundesverfassungsgericht selbst gefragt. Das Bundesverfassungsgericht wollte sie ja gar nicht so gern verbieten. Das sieht man auch daran, dass das Verfahren so lange gedauert hat. Es ist ja damals gegen die faschistische Sozialistische Reichspartei und gegen die KPD ein Verbotsantrag gestellt worden im Jahr 1951. Die SRP, die war 1952 schon verboten. Bei der KPD hat es 5 Jahre gedauert, weil die Rechtsgründe einfach so dünn waren, dass das Bundesverfassungsgericht damals noch ein bisschen zurückgeschreckt ist, vor Dingen zurückgeschreckt ist, vor denen es später nicht so stark zurückgeschreckt ist. Also man wollte eigentlich an einer Rechtsbeugung nicht so gern teilnehmen, deshalb hat er so lange gedauert. Adenauer hat, glaube ich, der ja nun den Verbotsantrag gestellt hat für die Bundesregierung, hat, glaube ich, die KPD überschätzt. Er hielt sie wohl für eine reale Gefahr. Wunderte sich 1950 sehr, dass sie aus einigen Landtagen rausgeflogen ist. Andererseits war es ein sehr langfristig denkender Mensch, der wusste, selbst eine Partei, die ganz schwach und ganz klein ist, sie hat die Möglichkeit, wieder stärker zu werden. Und er sah die Bundesrepublik ja immer in der Gefahr des Neutralismus, wusste nie, wie lange die USA, gerade 1951, da war Eisenhower noch nicht gewählt zum Präsidenten, wie lange die USA in Europa bleiben würden. Er fürchtete ständige Vorstöße der Sowjetunion auf eine Neutralisierung Deutschlands. Und für eine solche künftige Situation, in denen er sich vielleicht nicht mehr so stark auf die USA hätte verlassen können, wollte er vorbeugen. Das ist wohl das strategische Denken von ihm gewesen. Dazu kamen dann auch operative Überlegungen. Wir haben ja gerade 1951, 1952 eine starke Bewegung gegen die Wiederbewaffnung gehabt. Und da waren eigentlich nicht so sehr die Partei als Organisation, dazu war sie schon so isoliert, aber die KPD mit ihren doch noch ziemlich vielen Mitgliedern sehr aktiv beteiligt. Und diese Bewegung gegen die Wiederbewaffnung, das war für Adenauer der Hauptfeind. Und er wollte da das organisatorische Zentrum dieser Bewegung treffen, nämlich die KPD. Er merkte, dass diese Partei, so schwach sie bei Wahlen auch war, doch ziemlich gute Bündnismöglichkeiten hatte, natürlich auch mit den materiellen Ressourcen der DDR, soll man nicht verschweigen. Natürlich wurde diese Partei aus der DDR finanziert. Die DDR mag manchen Unsinn finanziert haben, aber hat auch einige vernünftige Dinge finanziert, zum Beispiel die Unterwanderung der Bundesrepublik, und dafür hat Adenauer Angst.
1968, wir bewegen uns jetzt in der Entspannungsphase des Kalten Krieges. Können die westdeutschen Kommunisten und Kommunisten dann wieder eine legale Partei gründen, die Deutsche Kommunistische Partei, so heißt sie ja noch heute? Zur gleichen Zeit gab es ja aus den Reihen der APO, und ich glaube, Wolfgang Abendroth war ja auch daran beteiligt, den Versuch der Gründung einer linkssozialistischen Partei, also links von der SPD. Diese beiden Gründungsversuche, liefen die eigentlich parallel? Warum hat das nicht geklappt mit der Gründung der linkssozialistischen Partei?
Ja, diese linkssozialistische Partei, die lebte von den Illusionen, die Sozialdemokraten immer haben, wenn sie mit ihrer Partei unzufrieden sind und etwas links daneben gründen wollten. Der Anstoß für diese linkssozialistische Partei war die Große Koalition. Man nahm an, dass es da eine starke Abwanderungsbewegung aus der SPD nach links gäbe, die es nicht gab. Das war eigentlich die Illusion. Und daran ist die Sache eigentlich auch im Kern kaputt gegangen. Diese Illusion hielt sich noch ein bisschen, weil man annahm, dass dann auch die Kader und Mitglieder der illegalen KPD, die immerhin noch 6.000 Mitglieder hatte in der Illegalität, zu dieser Neugründung stoßen würden und dass dann auch aus der intellektuellen Bewegung etwas kommen würde. Beide Hoffnungen haben sich zerschlagen. Die Studierendenbewegung war damals enorm antiautoritär und antiorganisatorisch. Mit Parlament und Parteien hatten die gar nichts am Hut. Die haben das also da nicht mitgemacht. Und in der illegalen KPD lief damals eine Auseinandersetzung, ob man nicht doch wieder selbstständig werden wollte. Und die illegale KPD hat sich dann diesem Gründungsversuch einer linkssozialistischen Partei verweigert. Und nachdem die gescheitert war, da kam dann die Neukonstituierung der DKP.
Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts haben wir den säkularen Bruch in der Geschichte. Der real existierende Sozialismus implodiert oder ist jedenfalls futsch. Wie hatte sich die Deutsche Kommunistische Partei bis dahin entwickelt und wie danach?
Ja, es war eine Doppelpartei eigentlich. Wir haben in allen westeuropäischen kommunistischen Parteien, nicht nur in der Bundesrepublik, dann einen starken Zustrom von Intellektuellen zu diesen kommunistischen Parteien. Einige Parteien haben ihr soziales Gesicht völlig geändert. Zum Beispiel die Niederländische Partei, die vorher eine Arbeiterpartei war, dann später eine intellektuelle Partei wurde. In Frankreich und Italien sind dann die Reste der Studierendenbewegung denn doch in diese Parteien hineingeströmt. Das hatten wir bei uns auch. Es war eigentlich eine Doppelpartei. Also es war eine intellektuelle Partei, jetzt die DKP auch, und noch eine Art die alte Gewerkschafts- und Arbeiterpartei mit durchaus erträglichem Einfluss auf lokaler Ebene in einigen Kommunen, zum Beispiel hier in Marburg. Dann im Bündnisbereich, in der Friedensbewegung, ganz wichtig, in einigen Bereichen völlig isoliert, weil falsch orientiert. Das gilt für die Umweltpolitik, wo man sich irgendwie die sowjetischen Atomkraftwerke verliebt hatte. Einige Zeit auch Einfluss unter der literarischen Intelligenz. Das ging so bis Mitte der 70er Jahre. Mitte der 70er Jahre, mit dem, da muss man mitdenken, den Umbruch in der Geschichte des Kapitalismus ab 1973 ist die keynesianische Phase, ist die Wachstumsphase des Kapitalismus erstmal vorbei. Die Reallöhne sinken, wir haben Massenarbeitslosigkeit, sowohl die Spielräume des Staates als auch die Spielräume der Gewerkschaften werden enger. Und das schlägt sich dann auch auf ein Schrumpfen der sozialen Bewegung und der kommunistischen Parteien. Da ist die DKP nur eine oder andere gewesen. Andere war der Kommunistische Bund, KBW, nieder. Und in diesem Niedergang ist dann die DKP dann seit ungefähr 1975, 76 mit hineingeraten. Erlebt dann wieder einen Aufschwung Anfang der 80er Jahre als Teil der Friedensbewegung. Nur da hat sie sich ein bisschen totgesiegt. Nicht? Sie stärkt sehr stark die Friedensbewegung. Kommunisten sind unverzichtbarer Teil der Massenbewegung, der Friedensbewegung gewesen. Aber die Partei als Organisation verschwindet, löst sich sozusagen auf in dieser allgemeineren Friedensbewegung.
Und wie ist die Entwicklung nach dem Wegfall des real existierenden sozialistischen Lagers gewesen?
Also bis heute? Höchst erfreulich. Die Opportunisten sind alle weg. Die Illusionen sind weg. Es ist jetzt eine kleine, radikale, leider überalterte Partei. Also jetzt gefällt sie mir viel besser als vorher.
Und soziologisch? Mehr Arbeiter, Arbeiterinnen, mehr Intellektuelle?
Ja, ich glaube, man muss es leider auch generationsspezifisch sehen. Es ist eine alte Partei. Wir haben allerdings in letzter Zeit auch wieder stark, doch wieder stärker Zustrom von ganz jungen Leuten. Das sind meist wieder junge Intellektuelle, da spielt eine kleine, aber sehr rührige Jugendorganisation, die SDJ, eine ganz gute Rolle.
Welche Flügel und welche Hauptkontroversen gibt es in der heutigen DKP?
Also kommunistische Parteien haben keine Flügel, sind monolithische Blöcke, ich weiß nicht, was Flügel gibt.
Es gibt keine Kontroversen?
Ja, ich lese sowas nicht. Also ich glaube, es streitet sich da wohl ein Flügel, der anlässlich der Europawahl nicht so recht mitmacht bei der Wahl, weil sie finden, die Europäische Union sei eine undemokratische Veranstaltung, was stimmt, und finden, man müsse dafür kämpfen, dass die Bundesrepublik aus der EU austreten sollte. Andere wollen sie transformieren. Die streiten sich in unserem Parteiblatt der UZ, aber das lese ich nicht.
Ja, da wären wir noch drauf gekommen, auf den Berliner Landesverband spielst du gerade an. Aber es gibt ja auch solche Streitigkeiten, beispielsweise in der Jungen Welt, also wo Robert Steigerwald sich daran beteiligt und Hans-Heinz Holz sich daran beteiligt, sogenannte Revisionismusdebatten. Da geht es ja eigentlich auch ordentlich zur Sache, wo es um die Rolle Khrushchevs, Stalins und so weiter geht.
Ja, nicht? Das ist eine langweilige Sache eigentlich. Ich glaube, es wird sowieso viel zu viel geschrieben. Wahrscheinlich ist die Alphabetisierung ein Irrweg der Evolution gewesen. Also Gutenberg, da hat was nichts Gutes gemacht. Jetzt müssen insbesondere alte Männer haben wohl so eine starke Neigung, immer so viel drucken zu lassen. Das muss da irgendwie altersphysiologische Gründe haben. Und dann haben sie auch noch die Angewohnheit, dauernd Schlachten von gestern nochmal zu schlagen und über den Khrushchev zu schimpfen und den Revisionismus. Das ist ja tiefstes 20. Jahrhundert und jetzt sind wir schon im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Man sollte über den Sozialismus der Zukunft reden und nicht die verlorenen Schlachten von gestern nochmal spielen. Dafür gibt es ja Leute, die das gelernt haben, Historiker, die sollen das mal machen.
Naja, aber die Fehler der Vergangenheit muss man ja trotzdem aufarbeiten, oder?
Und das sind ja, das sind ja aufgearbeitet. Also
hast du ja unter anderem in deinen Büchern auch gemacht.
Ja, eben, habe ich ja schon eben. Also ich wollte jetzt nicht gerade für meine Bücherreklame gemacht haben. Jetzt habe ich das alles schon geschrieben. Jetzt fangen die das nochmal an. Das ist doch langweilig.
Nach langem Ringen verabschiedete die DKP in 2006 ein neues Parteiprogramm. Man fragt sich überhaupt, wenn das monolithischer Block ist, wieso das Ringen so lange war, aber egal. Ja. Was will die DKP denn?
Ja, ich weiß nicht, was im Programm drin steht, aber ich weiß, weshalb ich Kommunist bin. Und bisher hat die DKP mich noch nicht rausgeschmissen wegen meiner Auffassung dessen, was ich will. Und ich hoffe, dass die DKP das auch will. Die DKP will, und da darf man wirklich mal die Vergangenheit sehen, das, was im Kommunistischen Manifest steht, nämlich eine Assoziation, also eine bestimmte Gesellschaftsform, in der die freie Entwicklung eines jeden Menschen die Voraussetzung für die freie Entwicklung aller ist, was nach Auffassung der Kommunistinnen und Kommunisten, und das unterscheidet sie eben von der FDP, nur nach Aufhebung des Privateigentums zu bewerkstelligen ist. Das ist eine Antwort für die Zukunft aus der Vergangenheit. Eine sehr interessante Frage für den Sozialismus des 21. Jahrhunderts wäre, die Frage zu beantworten, die Marx nicht beantworten konnte im 19. Jahrhundert, nämlich, wodurch soll eigentlich dann das Privateigentum ersetzt werden. Das steht nämlich beim ganzen Marx nicht. Das wäre ein interessantes Thema, glaube ich. Ich denke, dass wir die Eigentumsfrage neu stellen müssen, dass wir aber wieder stellen müssen. Zur Dummheit der Linken gehört ja, dass sie 30 Jahre lang die Eigentumsfrage für irgendwie überflüssig gehalten hat, lieber Gramsci gelesen hat und Zivilgesellschaft diskutiert und sonstige Amüsements betrieben, während die Bourgeoisie nun über das Eigentum viel nachgedacht hat und vor allem auch über das Eigentum viel gehandelt hat. Denn sie hat ja privatisiert in den letzten 30 Jahren. Und die Linken stehen daneben, drehen Däumchen und sagen, ach, Eigentum ist nicht so wichtig, wie es das öffentliche Eigentum weg war. Also wir müssen, glaube ich, über die Form des Eigentums, des nichtbürgerlichen Eigentums nachdenken. Man wird wahrscheinlich zentralstaatliches Eigentum in gewissem Maße brauchen, also solange es noch der Rüstung gibt. Das wird einige Zeit vor dem Kommunismus noch der Fall sein. Kann die Rüstungsindustrie natürlich nicht privat sein, wie sie heute ist, wo sie auch kräftig von Exporten lebt, sondern die müsste dann zentralstaatliches Eigentum sein. Dann wird dann sehr viel kommunales Eigentum bleiben. Alles, was jetzt verscherbelt worden ist, muss zurück an die Kommunen, Gas, Wasser, Licht. Dann genossenschaftliches Eigentum wird gestärkt werden müssen. Gegen Privateigentum, das nicht auf Ausbeutung von Menschen beruht. Also Eigentumswohnungen wird man auch nichts haben können. Und wahrscheinlich wird sogar das Prinzip des Kapitals, das nämlich, also das Prinzip GEW-G', dass eine Investition zur Produktion neuer Waren führt und diese dann mit Zuwachs verkauft werden, beibehalten werden müssen. Vielleicht wird es, ich bin sogar ziemlich überzeugt davon, dass in einer sozialistischen Gesellschaft wir auch noch Kapital haben werden, allerdings unter gesellschaftlicher Kontrolle. Das will ich, und ich kann der DKP eigentlich nur empfehlen, das in ihr nächstes Parteiprogramm auch reinzuschreiben.
Ich muss dich trotzdem nochmal nerven mit einem Kapitel aus dem Parteiprogramm. Und hier geht es um die Prinzipien des innerparteilichen Lebens. Und da heißt es, wenn ich das jetzt mal finden würde, zu den Grundsätzen des innerparteilichen Lebens gehören die Wählbarkeit aller Leitung von unten nach oben, die Rechenschaftspflicht, die Einbeziehung der ganzen Partei in die Entwicklung der Politik und Programmatik, zentralisiertes, einheitliches Handeln durch die Verbindlichkeit der Beschlüsse der übergeordneten gewählten Parteiorgane für die nachgeordneten Leitungen und die Mitgliedschaft. Klingt also nach dem demokratischen Zentralismus, auch wenn dieser Begriff hier nicht explizit erwähnt ist, aber die DKP, jetzt zitiere ich wieder, die DKP gründet ihre Weltanschauung, Politik und ihr Organisationsverständnis auf den wissenschaftlichen Sozialismus, der von Marx, Engels und Lenin begründet wurde, also sozusagen die revolutionäre Dreifaltigkeit. Nun hat der Lenin das Organisationskonzept für die Partei ja 1902 entwickelt, für eine Partei im zaristischen Russland. Absolutismus herrschte dort, absolute illegale Bedingungen für die russische Sozialdemokratie. Ist ein solches Organisationskonzept aus deiner Sicht heute noch das adäquate Organisationsprinzip für eine kommunistische Partei in der Legalität, auch im Hinblick auf die Herausbildung von selbstbewussten, eigenständig denkenden Menschen und solidarischen Menschen?
Das kann nichts schaden. Also immerhin entspricht das auch, dass der Name Lenin da auftaucht. Das muss wohl aus Gründen der Pietät sein. Aber im Grunde wird genau dasselbe erzählt, was in Artikel 21 Grundgesetz steht, dass der innere Aufbau der Partei in demokratischen Grundsätzen zu folgen hat, dass natürlich übergeordnete Organe der Beschlüsse befindlich sind für die Nachgeordneten. Also das oberste Organ der Partei ist ja nicht der Parteivorstand, sondern ist der Parteitag. Und Parteitagsbeschlüsse gelten für die ganze Partei. Ich sehe da nichts Sensationelles. Lenin hätte da auch nichts Sensationelles gesehen. Also Lenin hatte ein großes Vorbild. Das Vorbild war nicht die Bolschewiki, das war er nämlich selbst. Sein Vorbild war die deutsche Sozialdemokratie unter dem Sozialistengesetz, die unter illegalen Bedingungen arbeiten musste, die aber eine zutiefst demokratische Massenpartei gewesen ist. Also die beschreiben so die Normalität einer Partei, die schlagkräftig sein will.
Aber hat man bei Parteien nicht immer das Problem, dass der Parteiapparat, die Parteibürokratie immer ein Übergewicht an Macht tendenziell
Ja.
gegenüber den einfachen Mitgliedern hat, was
Ja.
sich übrigens auch in den höchsten beschlussfassenden Organen, den Parteitagen, dadurch zum Ausdruck kommt, dass beispielsweise prominentere Leute, also die an vorderster Front, eine Stunde Redezeit haben, während andere irgendwie 2, 3 Minuten haben. Über Regie lässt sich vieles machen. Müsste darüber nicht nachgedacht werden?
Ja, das kann man auch, wir in der DKP können, da müssten andere ein bisschen nachdenken. Wir in der DKP müssen darüber nicht mehr nachdenken, weil wir haben ja keine Bürokratie mehr. Ich glaube, wir haben drei hauptamtliche Funktionäre und die müssen auch manchmal monatelang auf ihr kärgliches Gehalt warten. Also das Bürokratieproblem ist bei uns gelöst.
Die DKP kandidiert jetzt also für das Europäische Parlament. Das Europäische Parlament ist einer von drei insgesamt zentralen Institutionen der Europäischen Union, also Europäische Kommission, Europäischer Rat, Europäisches Parlament. Wie sind die Kompetenzen bei diesen drei Institutionen verteilt?
Bonapartistisch. Das ist vergleichbar mit dem Zweiten Kaiserreich in Frankreich oder auch dem Bismarckreich, das ja auch von Engels und Marx sehr zutreffend als bonapartistisch bezeichnet worden ist. Übergewicht der Exekutive. Parlament hat überhaupt nichts zu sagen, außer die Diäten einzustreichen. Das ist eine sehr schöne Pflicht. Das zentrale Organ ist die Europäische Kommission. Die Mitglieder werden zwar vom Parlament bestätigt, aber können nicht abgewählt werden, auch nicht gewählt werden, werden von den Regierungen beschickt. Das ist eine zutiefst undemokratische Veranstaltung. Und da, wo es ein bisschen demokratischer aussieht, nämlich im Europäischen Parlament, ist natürlich überhaupt keine Macht. Vielleicht ganz gut, wenn man sich das Personal ansieht, das dort sitzt, dem möchte ich eigentlich auch keine Macht geben. Aber das kann sich ändern, wenn mehr Kommunisten drin sind.
Aber die zentrale Macht ist natürlich im Europäischen Rat, wo also
Die
die
im Europäischen
Regierungschefs drin
Rat
sind
und in der
und die
Europäischen Kommission noch
Europäische
viel
Kommission
stärker.
quasi anweisen.
Weil die ja, ich glaube, das ist noch nicht mal so, sondern die Europäische Kommission, die hat ein sehr starkes Eigengewicht. Also, gerade wenn wir sehen, was Wettbewerbsrecht angeht, und dann noch eine andere Instanz, die höchst bedenklich ist, der Europäische Gerichtshof. Ja, der hat so ein bisschen Doppelgesicht, so wenn es um Menschenrechte geht. Ist so eine recht erfreuliche Einrichtung. Er hat ja das verfassungswidrige Berufsverbot aus Deutschland gekippt. Seitdem kann es in Deutschland keine Berufsverbote mehr geben, weil da der Europäische Gerichtshof den doch sagt. Das wollen wir nicht, das ist eben das Liberale an diesem Gerichtshof, aber er ist natürlich auch wirtschaftsliberal und da spielt er eine doch verhängnisvolle Rolle.
Du hattest eben schon die Debatten innerhalb der DKP zu den Europawahlen erwähnt. Und zwar sind da vorangeprescht, wenn ich das richtig sehe, die Berliner, der Landesverband Berlin. Ich zitiere da mal raus, was sie geschrieben haben. Das ist ein Alternativentwurf zum Programm der DKP zur Europawahl. Sie hätten gerne geschrieben: Die Wahlen sind eine Gelegenheit, unser Nein zur EU zu bekräftigen. Auch die Partei Die Linke stellt die Konstruktion der EU nicht grundsätzlich in Frage, sondern wirbt für Reformen, die die EU demokratischer, sozialer und friedfertiger machen sollen. Wir Kommunistinnen und Kommunisten halten das nicht für möglich, weil die EU ein imperialistisches Konstrukt ist. Die DKP kämpft für die Verbesserung der sozialen Lage der Werktätigen, gegen die Einschränkung der demokratischen Rechte und gegen Militarisierung und Krieg. Das aber kann nur im Kampf gegen die EU, nicht mit ihr oder für sie gelingen. Daher ist die EU nicht für fortschrittliche Bewegungen instrumentalisierbar und in eine progressive oder gar revolutionäre Richtung transformierbar, wie es auch linke Parteien und Gewerkschaftsführungen propagieren. Die EU müsse zerschlagen werden, Deutschland müsse raus aus der EU und das endet dann, so würden sie also das Programm enden lassen, für ein linkes und antimonopolistisches Nein zur EU-Mitgliedschaft Deutschlands. Wählt DKP, eine Stimme für die DKP ist eine Stimme gegen die EU. Wie kommentierst du das?
Die spinnen halt, die Genossen in Berlin. Mehr ist da nichts zu sagen.
Könntest du das auch begründen?
Man braucht das vorzulesen, aber die Begründung. Also, es ist ein klassischer Fall von Maulhurerei. Also, der Partei von nach Schätzungen des Verfassungsschutzes 4200 Mitgliedern, das muss immer durch zwei teilen, die soll die EU zerschlagen. Ja, das möchte ich mal sehen, wie die das machen wollen. Außerdem, also, wenn die Bundesrepublik aus der EU austritt, die würden wahrscheinlich sogar noch aus der NATO raus, dann hättest du das Großdeutsche Reich in der Mitte Europas, das wäre so ungefähr wie das völlig bündnisfreie Reich Wilhelms II. Das ist eine viel gefährlichere Sache, als wenn die so ein bisschen auf die aufgepasst wird durch andere, die in der EU sind.
Wie weit sind solche Auffassungen insgesamt in der DKP verbreitet? Sind das nur die Berliner oder
zieht das weitere Kreise? Ich hoffe sehr, dass sie das nicht weiter verbreitet sind. Aber in Hessen gibt es auch einen, der denkt auch so. Der ist uns ganz vernünftig. Aber in dem Punkt, ich glaube, unser Landesvorsitzender denkt auch so. Aber sonst ist er ein ganz netter Mann und ist schon okay.
Genau das, was du gesagt hast, so steht es dann tatsächlich in eurem Wahlprogramm. Eine fortschrittliche Alternative zur heutigen Europäischen Union kann unserer Meinung nach nicht in einer Rückkehr zur nationalstaatlichen Abschottung und zum Gegeneinander der kapitalistischen und imperialistischen Nationalstaaten der Vergangenheit liegen. Das sind die Erfahrungen von 1914 und 1939. Ja. Was sind denn die Kernforderungen der DKP zur Europawahl?
Also meine Kernforderungen. Die Kernforderungen selbst sind, glaube ich, von denen der Partei Die Linke nicht so stark verschieden. Ich würde gern, dass die Exekutive geschwächt wird in der EU, dass sie von unten aufgebohrt wird. Da würde nun tatsächlich eine Parlamentarisierung der Europäischen Union, also Wahl der Kommission, der Kompetenzschwund der Kommission, Verlagerung von Kompetenzen der Kommission in das Parlament selbst schon ein Fortschritt sein. Dann gibt es noch viele schöne Sachen, die man machen könnte. Also der vernünftige Gedanke in der Konstruktion der EU liegt ja daran, dass man eine europäische Wirtschaftsverfassung auch haben kann. Und die EU hat eine europäische Wirtschaftsverfassung. Es ist aber leider eine neoliberale Wirtschaftsverfassung. Man könnte sich überlegen, dass man sagt, gut, wir haben also Währungsspekulation geht zum Beispiel gar nicht mehr innerhalb der EU. Wir haben eine einheitliche Währung. Das bedeutet, dass zumindest die Finanzmärkte innerhalb der Europäischen Union keine große Rolle mehr spielen. Ich bin sogar dafür, für eine Übergangszeit eine gesamteuropäische keynesianische Wirtschaftspolitik zu betreiben und danach mal zu sehen, was es dann weitergeht.
Eine gesamteuropäische keynesianische Wirtschaftspolitik würde dann auch bedeuten gegen das Steuer-, Lohn- und Sozialdumping, was wir zurzeit ja immer noch haben.
Das ohnehin nicht. Das ohnehin. Jetzt in der Krise werden sie ein bisschen zurechtgeschüttelt. Sie merken plötzlich, oh graus, das haben sie vorher gar nicht gewusst, dass sie Steuerschlupflöcher haben. Sie merken plötzlich, dass man eine Steuerharmonisierung brauchte, vergessen nur die Richtung anzugeben, ob das eine Steuerharmonisierung ist, nach unten oder nach oben. Sie möchten natürlich nach wie vor eine Steuerharmonisierung nach unten. Umgekehrt wäre es richtig, ein skandinavisches Steuermodell für den ganzen EU-Bereich. Das wäre noch kein Sozialismus, aber wäre ein etwas hübscherer Kapitalismus.
Demokratisierung der EU hört sich gut an. Das, was wir aber zurzeit sehen, das ist, dass zum Beispiel solche Geschichten wie der Europäische Verfassungsvertrag allein daran gescheitert sind, dass glücklicherweise unter anderem in den Niederlanden und in Frankreich Referenden abgehalten worden sind, die dann also negativ beschieden worden sind. Dann hieß das Ding Lissabon-Vertrag, der Europäische Verfassungsvertrag hieß jetzt Lissabon-Vertrag. Da gab es jetzt nur noch ein Referendum in Irland und das ist auch prompt abgelehnt worden. Jetzt wird da ja wieder gewählt. Und mit einem Ausgang, den wir nicht kennen, müssten eigentlich nicht auch in diesem Land, also in Deutschland und überhaupt europaweit eine Kampagne länderübergreifend passieren gegen solche neoliberalen, pro-militaristischen Verträgen? Wäre das nicht ein Ansatzpunkt, um eine Demokratisierung real ins Werk setzen zu können der Europäischen Union?
Es wird ja versucht, sogar auf unterschiedlichen Wegen, auch die Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, die diese Partei Die Linke, und der Herr Gauweiler, der aber wohl eher aus bajuwarisch-nationalistischen Gründen angestrengt haben, das auch ein Hebel, mit dem man etwas machen kann. Das Problem ist natürlich, dass der hauptwirtschaftspolitische Schaden zurzeit ja immer noch auf nationalstaatlicher Ebene angerichtet wird. Also diese famose Wahnsinnsidee der Schuldenbremse, was ja praktisch die Abschaffung des Staates bedeutet, das ist in der BRD ausgekocht worden. Und wir haben das Problem, glaube ich, in der BRD. BRD ist wirklich der Hauptfeind, nicht? Das ist wirklich das schrecklichste Gebilde. Da es einige Normen, die in der BRD ausgebildet worden sind, jetzt immer wieder auf Gesamteuropa übertragen worden sind. Denken wir an die Unabhängigkeit der Bundesbank, die jetzt auch für die EZB gilt. Das heißt, wir haben ein nicht gewähltes Gremium, das über die Geldpolitik entscheiden kann. Das ist jetzt gesamteuropäische Norm. Und wenn diese Schulden brennen, ja, und dann die Konvergenzkriterien der EU, die sind ja auch von dem deutschen Finanzminister Weigeland zunächst ausgebrütet worden. Das heißt, monetaristische Politik als deutsche politische Norm, jetzt dann als europäische Norm. Und die Schuldenbremse wird die Verschärfung dieser Sache sein. Das muss man aber, glaube ich, erstmal auf nationaler Ebene bekämpfen. Es gibt ja in der EU das berühmte Subsidiaritäts- Prinzip, das heißt Dinge, die auf europäischer Ebene sollen, nach EU-Vorstellung, nur solche Dinge auf europäischer Ebene geregelt werden, die nur auf europäischer geregelt werden können, Ebene geregelt werden können, was national geregelt werden können, soll nach wie vor national geregelt werden, zum Beispiel das Sozialrecht und solche Dinge. Das kann man auch nach links wenden, kann sagen, also jetzt gut, für einen Kampf um die Demokratisierung der EU ist eine Sache, aber Kampf um Demokratisierung der Bundesrepublik und Revision des Neoliberalismus in der Bundesrepublik, das wäre die vordringliche Aufgabe. Das wäre eine Form des Austritts aus der EU. Da wäre ich dafür, dass man eben Mehrheiten in der Bundesrepublik gewinnt, die für die Selbstständigkeit der Bundesbank aufheben, die politische Kontrolle zum Beispiel unterwerfen, die ein skandinavisches Steuermodell einführen. Zunächst mal für die Bundesrepublik. Da wird man natürlich sehr schnell gehen, sehen, dass es allein für die Bundesrepublik nicht geht. Also muss man das europäisch nach oben hin harmonisieren. Das wäre eine Form von deutschem Imperialismus, den ich mir sogar gefallen lassen würde.
Was mich noch interessieren würde, das ist, wir hatten das eben schon mit der AKW-Frage, bei dem Energie- und Klimateil des Europawahlprogramms, da ist zwar eine Absage an den CO2-Ausstoß vorhanden, aber nicht an die Nuklearenergie. Gibt es dazu einen Beschluss deiner Partei? Wie hält es die DKP mit der Nuklearenergie?
Ich nehme an, dass noch so einige alte Zausel sind, die immer noch nicht gemerkt haben, dass es keine sowjetischen Kernkraftwerke mehr gibt. Also, das ist eine Sackgassentechnologie, die muss weg, das ist klar. Wobei man andererseits auch sehen muss, die Grünen sind ökologisch wirklich kompetenter als die DKP. Das hängt mit ihrer sozialen Zusammensetzung zu tun, das ist die intellektuelle Mittelschicht, die denkt um andere Ecken als die DKP. Also, ich habe schon vor einiger Zeit der Partei Die Linke empfohlen, sie soll doch einfach das Hamburger Programm der SPD übernehmen. Besser kann sie es auch nicht machen. Das ökologische Programm der Grünen sollten wir entweder übernehmen oder ihnen das einfach überlassen. Wir sind einfach nicht stark auf dem Feld.
Wobei die Grünen Regierungsverantwortung uns einen Atomkompromiss eingebrockt haben, der den Atomabfall mal verdoppelt. Und wenn es andere politische Mehrheiten im Parlament gibt, ist dieser sogenannte Atomkompromiss auch schon wieder
Ja
Makulatur.
klar, ich kenne dir ja auch nicht gerade für die Grünen.
Schorsch, du hast hier übrigens eine Premiere. Du bist nämlich der erste Parteienvertreter
Soll auch der letzte sein, die anderen kannst du beschenken.
im Trotzfunk. Im Trotzfunk. So, und wo wir jetzt schon mal diese Regelverletzung gemacht haben, wollen wir dir auch dieses Forum geben. Warum sollen wir DKP wählen am 7.
Naja,
Juni?
zum Beispiel, ich dann stehe ja auf Platz 11 der Liste. Das ist schon Grund genug. Das hat mich sehr geärgert, dass ich nicht auf Platz 10 gekommen bin, weil die 10 ersten Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf dem Wahlzettel. Und hätte ich ein bisschen besser abgeschnitten, wäre ich jetzt auf Platz 10, dann wüsste das ganze Deutsche Reich, dass Füllbert fürs Europaparlament kandidiert. Das würde meine Eitelkeit sehr schmeicheln. Andererseits auf Platz 10 ist statt meiner Nina Hager, die Tochter von Kurt Hager. Und ist auch schön, dass dieser gute alte Kommunistenname jetzt bundesweit verbreitet ist. Deshalb kann ich zunächst mal auffordern, wählt die Tochter von Kurt Hager, wählt Nina Hager.
Ja. Für Form und Inhalt dieser Wahlwerbung ist Georg Filbert verantwortlich.
Voll inhaltlich.
Schorsch, wir danken dir für das Gespräch.
Okay.